Herzlich willkommen zur vorletzten Folge von dem Podcast Das Gehirn und seine Helfer – Neuroanatomie im Gespräch. Wo Sie jetzt so drin sind im Thema Podcast, Herr Trepel, mal so rein hypothetisch, wenn Sie könnten, würden Sie Ihren Arztkittel gegen ein Mikrofon tauschen und ab sofort hauptberuflich Podcast machen?
Nein, so sehr gerne ich mich auch hier mit Ihnen unterhalte, mir macht doch die praktische Medizin zu viel Spaß. Ich würde sie im Augenblick also nicht unbedingt gegen irgendwas anderes eintauschen wollen. Ich finde es spannend, wie am ersten Tag, vielleicht sogar noch mehr, weil je mehr man versteht, desto spannender wird es. Und das hört tatsächlich auch nach inzwischen ziemlich vielen Jahren nicht auf. Ich arbeite richtig gerne mit Patientinnen und Patienten. Das heißt also, die Perspektive Mikrofon gegen Arztkittel, so verführerisch das klingt, aber ich bleibe beim Arztkittel.
Absolut, verständlich. Ja, dann lassen Sie uns doch heute von einem Bereich sprechen, den wir schon oft in den letzten Gesprächen berührt haben und nun endlich richtig vertiefen können. Unsere Sinnesorgane, also die klassischen fünf. Das Auge, das Ohr, was ja eigentlich zwei Sinnesorgane umfasst, das Geruchsorgan, das Geschmacksorgan und die Haut als Sinnesorgan. Fangen wir mal vorne an, bei dem Auge. Was wir da von außen sehen können, ist ja nur ein kleiner Teil von dem, nehme ich letztlich an, was es ist. Können Sie uns einen kurzen Überblick geben, wie das Auge denn aufgebaut ist?
Ja, mache ich. Also tatsächlich, wie Sie gesagt haben, was man von außen sieht, ist nur ein kleiner Teil. Das Auge als Ganzes hat eine annäherungsweise, also nicht ganz genau, aber annäherungsweise kugelige Form. Das ist der Augapfel oder Bulbus oculi, sagen wir. Nach vorne, da ist die Kugel eben nicht ganz rund, sondern da ist es so urglasförmig vorgewölbt. Das ist die Hornhaut, die ist durchsichtig, damit immer genug Licht ins Auge reinkommt. Und diese näherungsweise kugelförmige Struktur des Augapfels hat eine Wand, die über weite Strecken mikroskopisch aus drei Schichten besteht. Die äußere Schicht, die ist ganz derb, die schützt und gibt Struktur, das ist die Sklera. Dann die mittlere, die liegt dem direkt an von innen her, die ist ganz reich durchblutet, deswegen heißt sie auch Aderhaut oder Uvea. Und dann die innere Schicht der Bulbuswand, die hat die Sinneszellen für die Lichtwahrnehmung. Die heißt Netzhaut oder Retina. Und diese dreischichtige Wand umschließt einen kugeligen Hohlraum. In den hinteren zwei Dritteln bis drei Vierteln des Augenlängsdurchmessers ist das der Glaskörperraum. Und der ist mit so einer gallertigen, fast flüssigen Masse gefüllt. Und dann gibt es noch die inneren Strukturen des Auges. Das sind entweder Vorwölbungen der Augenwand, der Bulbuswand nach innen, wie der Ziliarkörper oder die Iris mit dem Loch in der Mitte, die Pupille und die Linse. Das muss man sich einmal im Bild angucken, dann kann man das besser verstehen. Aber das sind so die Grundstrukturen, wie das Auge aufgebaut ist.
Dazu lädt Ihr Buch ja auch ein, sich verschiedenste Bilder vom Auge anzuschauen. Da sind ja einige da. Jetzt haben Sie die Netzhaut, die Retina, als den Teil des Auges definiert, in dem tatsächlich die Sehwahrnehmung stattfindet. Warum liegt das denn nicht ganz vorne im oder sogar auf dem Auge, wo die Lichtstrahlen letztlich reintreffen oder auftreffen? Und sind die übrigen Teile des Auges nur zum Schutz gedacht?
Ja, also ich kann den Gedanken nachvollziehen. Warum muss das Licht erstmal durch irgendwas so weit durchgehen, bis es dann dort auftrifft, wo es tatsächlich gebraucht wird? Trotzdem wäre das gar nicht so geschickt, wenn die Retina ganz vorne am Auge wäre. Es ist so, dass dieser Lichtdurchtritt durch so viele Elemente im Bulbus oder am und im Bulbus so gemacht sind, dass die Lichtstrahlen sehr gut nach hinten durchkommen. Damit fängt es mal an. Zum Zweiten ist es ja wirklich auch ein Schutzding. Also das heißt, wenn das ganz vorne auf dem Auge wäre, dann müsste es extrem gut regenerationsfähig sein, so wie die Hornhaut auch, weil da natürlich ständig irgendwelche mechanischen Irritationen sind und Nervengewebe, und das ist letzten Endes die Netzhaut, ist eben nicht so regenerationsfähig. Also muss es gut geschützt sein. Was aber entscheidender wahrscheinlich ist, das Ganze hat einen funktionell sehr geschickten Aufbau. Also wenn das vorne wäre, würden wir nie ein scharfes Bild kriegen. Dadurch aber, dass es hinten ist und wir diese ganzen Elemente haben, durch die der Lichtstrahl durch muss, bis er mal die Retina und die Sinneszellen erreicht, wird das Licht gebrochen an mehreren Stellen. Weil immer, wenn es von einem Medium ins nächste kommt, bricht sich Licht. Das ist ein physikalisches Gesetz. Und wir brauchen diese lichtbrechenden Teile, und zwar genau so, wie sie eben sind, um das Licht genau scharf bündeln zu können auf der Netzhaut. Das ist die Voraussetzung fürs scharfe Sehen.
Und welche Teile brechen dann die Lichtstrahlen, um sie genau auf der Retina zu bündeln für scharfes Sehen?
Also ganz vorne ist es erstmal die Kornea, die Hornhaut. Mhm. Wenn man den Begriff Hornhaut hört, dann denkt man immer an was Trübes, aber das ist kristallklar. Wenn es eintrübt, dann sieht man nicht mehr gut. Die Hornhauttrübung, die gibt es natürlich. Und als Krankheitsbild. Ne? Aber normalerweise ist die ganz klar. Licht kommt durch, wird aber ordentlich gebrochen dadurch. Direkt hinter der Kornea, hinter der Hornhaut, zwischen der Hornhaut und der Linse ist die vordere Augenkammer und die ist mit Kammerwasser gefüllt. Auch das bricht Licht. Und dann die Linse selbst, die bricht auch Licht. Und die Linse ist so gemacht, dass sie, die ist ja wie eine Linse in der Brille oder in Fotoapparat am Handy oder sowas ähnliches. Je nachdem, wie die konfiguriert ist, bricht sie Licht stärker oder weniger stark. Das ist der einzige Teil im Auge, den man modulieren kann in der Stärke, wie Licht gebrochen wird. Und das ist wichtig für das Nahsehen. Dann die Linse eben. Bis in die zweite Lebenshälfte hinein ist die variabel in der Lichtbrechung und der Glaskörper. Auch der bricht nochmal Licht. Das sind also die Elemente, ich zähle es nochmal auf. Kornea, vordere Augenkammer mit Kammerwasser, die Linse, Glaskörper, die brechen Licht.
Okay, verständlich. Die Retina enthält also die Sinneszellen für Lichtwahrnehmung. Da gibt es ja unterschiedliche Arten von Sehrezeptoren, richtig?
Ja, das ist richtig. Also zwei Hauptkategorien unterscheiden wir. Das sind einmal die Stäbchen. Die sehen nur hell-dunkel. Also wenn man so will, so wie in einem alten Schwarz-Weiß-Film und nicht besonders scharf. Mhm. Die Stäbchen sind dafür besonders lichtempfindlich und die können auch bei Nacht noch einigermaßen ordentlich sehen. Natürlich nicht, wenn es stockdunkel ist. Wenn sie in einem geschlossenen Raum sind und das Licht ausmachen, dann sehen sie nichts. Aber es reicht ganz, ganz wenig Licht, manchmal nur Sternenlicht oder ein bisschen Mondschein und dann können die noch sehen. Die zweite Kategorie von Sehrezeptoren, das sind die Zapfen. Die ermöglichen Farbsehen und die sind auf das Sehen bei Tageslicht spezialisiert. Also Farbe ja, aber wenig lichtempfindlich. Dann ist auch wichtig zu wissen, jede Zapfenzelle kann nur eine Art von Farbe wahrnehmen. Und es gibt aber nicht unendlich viele Kategorien davon, so wie es unendlich viele Farbtöne gibt, die wir wahrnehmen können, sondern eigentlich nur drei. Die einen nehmen kurzwelliges Licht wahr, blau, die anderen mittelwelliges, grün und die dritten langwelliges, rot. Und was wir dann als breites Farbenspektrum wahrnehmen, ist immer nur eine Mischwahrnehmung von den drei. Sozusagen, also wir nehmen eigentlich drei separate Farben wahr und das Gehirn macht daraus eine.
Okay, jetzt einmal zu der Weiterleitung und was im Gehirn ankommt. Leiten diese Sinneszellen, Stäbchen und Zapfen, wie Sie es gerade gesagt haben, denn bei Erregung durch Licht diese Information direkt und ungefiltert an das Gehirn weiter?
Nein, da unterscheidet sich das Auge tatsächlich sehr von anderen Sinnesorganen. Die visuelle Information, also die Sehinformation, wird noch im Sinnesorgan selbst verarbeitet. Das kann sonst eigentlich nur im ZNS passieren. Und hier haben wir eben die Besonderheit, dass die Retina eigentlich ein Teil des ZNS ist. Die entsteht embryonal durch Auswachsen aus dem Diencephalon, aus dem Zwischenhirnbläschen. Und deswegen rein neurobiologisch gesehen ist die Retina ein Gehirnteil. Wir bezeichnen es anatomisch in der Regel nicht als Gehirn, aber neurobiologisch ist es das. Auch was die Gliazellen angeht, vom Sehnerv, das ist alles wie ZNS. Und deswegen wundert es auch nicht, dass hier schon Verarbeitung stattfindet. Also es ist eben nicht so wie beim sonstigen Sinnesorgan, dass es dendritische Fortsätze gibt, die in die Retina reinreichen und dort nur einfach warten, bis sie ein Signal von den Stäbchen oder Zapfen bekommen, sondern die Stäbchen oder Zapfen wirken eigentlich wie ein Neuron direkt, geben Transmitter ab an ein nachgeschaltetes Neuron, was noch in der Retina ist, und das wiederum an ein drittes nachgeschaltetes Neuron und erst dieses projiziert dann die visuelle Information ins Gehirn. Manchmal sind sogar noch mal zwei Neuronen mit dazwischen, sodass es also bis zu 5 Schaltstationen geben kann in der Retina. Und das ist ganz, ganz wichtig, um den Kontrast zu verstärken und um Dinge wie ein Gegenstand bewegt sich, hochzeitauflösend auch richtig wahrzunehmen und vorzukodieren, wenn das ins Gehirn dann weitergeleitet wird.
Okay. Nun frage ich mich gerade, und ich hoffe, es führt nicht zu weit, wie kommt es denn dann zu so einer Rot-Grün-Schwäche? Das ist ja auch was, was man immer mal wieder hört, was manche Leute betrifft.
Ja, das stimmt. Das ist, wenn die Zapfen den Farbstoff nicht machen können, der benötigt wird, um angeregt zu werden durch rotes oder grünes Licht, durch mittellangwelliges oder langwelliges Licht. Die haben schon den Farbstoff, aber der reagiert eben nicht gut und ist ja erblich, gar nicht selten übrigens. Und das heißt, die nehmen schon etwas wahr, aber das ist so schwach, dass die daraus nicht einen richtig klaren Rotton oder Grünton machen können, sondern die sehen das eher so als braun-grau.
Okay, danke für die Erklärung. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Frage von davor, zu der Verschaltung. Da hätte ich nämlich noch die Frage zu den Ganglienzellen in der Retina, die die visuelle und, wie wir gerade gehört haben, vorverarbeitenden Informationen an das Gehirn weiterleiten. Da gibt es ja unterschiedlich große Ganglienzellen oder Neurone. Hat das eine funktionelle Bedeutung oder ist das nur ein morphologisches Detail für Liebhaber der mikroskopischen Anatomie?
Das ist es auch, aber es hat tatsächlich funktionelle Bedeutung. Wir unterscheiden da ein magno- und parvozelluläres System. Magno groß, parvo klein. Also diese unterschiedlich großen Ganglienzellen üben unterschiedliche Funktionen aus in dem ganzen visuellen System. Und das bleibt durch die ganze Sehbahn hindurch, von der Retina bis an die Großhirnrinde, wo es dann bewusst wahrgenommen wird, erhalten. Also auch im Thalamus, wo das Ganze nochmal umgeschaltet wird. Und das sind unterschiedliche Bereiche oder unterschiedliche Arten visueller Informationen, die einmal in dem parvozellulären, in dem kleinzelligen Ganglien-System weitergeleitet werden und einmal in dem magnozellulären, dem großzelligen Teil. Das magnozelluläre System, das kann man sich als Eselsbrücke bauen. Große Zellen haben große rezeptive Felder und dicke Neurone, leiten also die Information sehr schnell weiter. Große rezeptive Felder heißt also, sie nehmen aus einem relativ weiten Bereich visuelle Informationen, also Lichtinformationen aus der Retina auf. Das bedeutet aber auch immer natürlich schlechtere Auflösung. Je größer das rezeptive Feld ist, desto schlechter die Auflösung, weil das Neuron nicht unterscheiden kann, ist die Information jetzt von dort oder von einem Millimeter weiter in der Retina. Es kommt alles gleich an. Die sind sehr empfindlich für Bewegung, für Helligkeitsunterschiede, zeitliche Veränderungen der optischen Wahrnehmung. Farbwahrnehmen tun die quasi gar nicht. Und die Auflösung, wie gesagt, entsprechend auch eher gering. Die sind wichtig für das Wo-System im visuellen System. Also das heißt, wo ist ein Gegenstand? Ne? Und wie bewegt das sich? Bewegt das sich auf mich zu oder weg oder so? Und dann gibt es das parvozelluläre System. Manchmal sagt man auch P-System. Das hat ganz kleine rezeptive Felder. Also nur ein ganz, ganz enger Bereich der Retina projiziert auf eine kleinzellige Ganglionzelle. Und das bedeutet höhere Auflösung. Es hat dünnere Axone als das magnozelluläre System. Deswegen leitet es die Erregung langsamer weiter. Und es spezialisiert auf Farbensehen und ganz feine Details, hohe räumliche Auflösung, kann aber schnelle Bewegungen überhaupt nicht gut wahrnehmen. Dafür brauchen wir das magnozelluläre System. Und entsprechend hat es mehr zu tun mit dem Was der Seherkennung, also Objekterkennung, Form, Farbanalyse und so weiter. Also diese großen und kleinen Ganglienzellen sind viel mehr als nur für die Liebhaber der mikroskopischen Anatomie.
Ja, also wirklich, man muss es sagen, faszinierend, dieses Auge, ein tolles Organ und vor allem auch alles, was da so dranhängt. Es wäre jetzt toll, wenn wir noch mehr Zeit hätten, dann würden wir nämlich noch tiefer einsteigen, aber das gibt der Rahmen gerade nicht her.
Schade.
Und wir haben ja noch ein paar mehr Sinnesorgane, die wir besprechen wollen, nämlich als nächstes das Ohr. Hier ist es ja auch so, dass das, was das Hören ausmacht, von außen gar nicht sichtbar ist, richtig?
Ja, das stimmt. Hier ist es sogar noch ein kleinerer Teil nur von dem Organ, das wir von außen sehen können als beim Auge. Es ist nämlich eigentlich nur die Ohrmuschel. Da schließt sich dann nach medial hin der Gehörgang an. Den kennen ja auch noch alle. Mhm. Das zusammen ist das äußere Ohr. Dann kommt durchs Trommelfell von dem äußeren Ohr getrennt das Mittelohr. Das schließt sich wiederum nach medial an. Da sind drei Gehörknöchelchen drin, die gelenkig miteinander verschaltet sind und die übertragen den Schall vom äußeren Ohr zum Innenohr. Also im Mittelohr ist eigentlich nur Schallweiterleitungszentrale. Mhm. Und dann kommt nach medial nochmal das Innenohr und erst dort findet dann eigentlich die Schallwahrnehmung statt.
Okay, wofür brauchen wir denn das äußere Ohr? Also ist das nicht dann fast schon überflüssig, wenn doch alles innen drin stattfindet?
Diese Schallweiterleitung ist einfach etwas extrem Wichtiges. Also die Frage, wie wird Schall weitergeleitet? Mhm. Da würde so ähnlich gelten wie beim Auge, ne, was wir bei der Retina diskutiert haben. Warum ist die nicht einfach vorne draußen? Genau. Und auch da wieder gilt, ne, das wäre viel zu empfindlich. Das ist gut so, dass das da innen drin ganz geschützt liegt. Aber wir müssen dafür sorgen, dass der Schall dort gut ankommt. Und was tatsächlich passiert mit dieser Schallwahrnehmung durch das äußere und das Mittelohr, ist eine Verstärkung. Also das ist anatomisch so gebaut, dass der Schall verstärkt, sonst könnte er im Innenohr so nicht wahrgenommen werden. Und das gilt sogar für die Ohrmuschel. Mhm. Also das gibt es ja mal, dass die entfernt werden muss. Mhm. Ne? Und das bedeutet eine tatsächlich relevante Hörminderung. Beim Richtungshören ist es sowieso dann viel schlechter, aber auch diese Schallverstärkung, dieses Reintrichtern in den äußeren Gehörgang, dazu braucht man das äußere Ohr.
Okay, dann nehmen wir das nochmal einmal auf. Ich wiederhole nochmal, die Schallwelle kommt durch die Ohrmuschel oder äußeren Gehörgang nach innen und dann kommt sie zum Mittelohr. Warum kommt es denn jetzt nicht direkt zu den Sinneszellen? Also wozu braucht es jetzt wirklich noch das Mittelohr?
Das Mittelohr enthält ja diese Gehörknöchelchen, Hammer, Amboss und Steigbügel, die hintereinander geschaltet sind, wie gesagt. Wenn wir die nicht hätten, dann wäre das Mittelohr tatsächlich fast sinnlos. Also die sind das zentrale Element da drin und die übertragen die Schallwellen von einer großen schwingenden Fläche, das ist das Trommelfell, auf eine winzig kleine schwingende Fläche, das ist das Fenster zum Innenohr. Und wenn wir die Gehörknöchelchen nicht hätten, die aufgrund ihrer gelenkigen Verschaltung, die sind auch nicht einfach sozusagen gerade so verschaltet, sondern das geht so ein bisschen ums Eck, dadurch können die so Hebelwirkung entwickeln und dadurch verstärken die den Schall sehr stark, sodass wir eben bei diesem riesigen Impedanzsprung, den wir haben von Luftschwingung im äußeren Gehörgang zu Flüssigkeitsschwingung im Innenohr und die Übertragung auf eine kleine Fläche, muss der Schall verstärkt werden. Und das machen die Gehörknöchelchen.
Okay, diese Gehörknöchelchen, können die bei Mittelohrentzündungen eigentlich auch beschädigt werden?
Ja, leider schon. Wenn das Mittelohr sehr lange und kräftig vereitert ist, dann können die Gehörknöchelchen Schaden nehmen. Das ist glücklicherweise nicht so häufig. Akute Mittelohrentzündungen, gerade im Kindesalter, heilen meistens aus, folgenlos. Nur wenn sich das chronifiziert, dann kann es schwierig werden.
Mhm. Aber da ist das Alter irrelevant, ob wir jung oder alt sind. Das kann uns alle
treffen. Das kann uns alle treffen.
Mhm. Okay. Kann man dann trotzdem auch ohne Gehörknöchelchen hören?
Ja, aber sehr viel schlechter. Also wenn wir uns eben klar machen, was für eine riesige Bedeutung das hat, diesen Impedanzsprung von Luft auf Flüssigkeitsschwingung übertragbar zu machen, ungefähr 80% Hörverlust haben wir, wenn die Gehörknöchelchen kaputt gehen. Gott sei Dank kann man das dann durch operative Rekonstruktion zumindest in erheblichem Umfang beheben, dass die Menschen, die ihre Gehörknöchelchen verloren haben, komplett normal hören hinterher nach so einer Operation. Das ist heute noch nicht möglich. Aber schon in einem erheblichen Umfang besser.
Okay. Ich habe mir in Ihrem Buch auch das mikroskopische Bild mal vom Innenohr angesehen. Das sieht wirklich auch kompliziert aus, aber auch schön gestaltet. Was sind denn die wichtigsten Dinge, die man sich da so merken sollte?
Also, was sollte man sich am Innenohr unbedingt merken? Es ist wirklich ein bisschen eine komplexe Struktur, aber die Basics sind so. Wir müssen uns merken, es gibt einen knöchernen Teil. Also das Innenohr ist sozusagen ein knöcherner Hohlraum oder in einem knöchernen Hohlraum, der eine bestimmte Form hat. Und da drin ist eine membranöse Version des Mittelohrs, die diese äußere Form in etwa nachvollzieht, aber noch etwas differenzierter ist. mehr ausgestaltet ist. Also die liegen beide ineinander und das nennen wir dann ein knöchernes und ein häutiges oder ein membranöses Labyrinth. Und zwischen dem knöchernen Teil und diesem membranösen Innen ist Flüssigkeit, das ist die Perilymphe, und innerhalb des membranösen Teils ist Endolymphe. Dann müssen wir sowohl bei dem knöchernen als auch beim membranösen Teil des Innenohrs einen vestibulären Teil unterscheiden. Da findet Gleichgewichtswahrnehmung statt und einen cochlearen Teil, da findet Hörwahrnehmung statt. Makroskopisch kann man das gut sehen. Dieser cochleare Anteil ist wie so eine Schnecke gewunden. Mhm. Sieht man auch auf Bildern dann immer sofort. 2,5 Schneckenwindungen sind das und da sind die Hörzellen drin. Und dann ist wichtig, dass dieses knöcherne Labyrinth nicht komplett geschlossen ist, sondern es hat 2 Öffnungen und die brauchen wir auch. Diese eine Öffnung, da setzt der Steigbügel an und überträgt die Schallwellen vom Mittelohr auf das Innenohr. Und das andere Fenster, das ist etwas größer und liegt darunter, das nennt man rundes Fenster. Und da können diese Schallwellen, die übertragen worden sind auf die Perilymphe im Innenohr, die muss dann irgendwann müssen diese Schallwellen wieder weg, sonst bauen sich so viel Schallwellen im Innenohr auf, dass das sich gegenseitig dann wieder auslöscht. Also die müssen wieder weggepuffert werden. Dafür gibt es dieses runde Fenster, in dem die Schallwellen dann, wenn man so will, verpuffen.
Ja, sonst gäbe es ein Echo.
Sonst, ja, im Grunde ein Echo, beziehungsweise so Wellen, die sich dann irgendwann blockieren gegenseitig. Okay. Und man könnte gar nicht mehr richtig hören. In diesem membranösen Schneckenelement oder Cochlea-Element, da ist eben auch der Schneckengang, der membranös sich da 2,5 Windungen nach oben windet. Und da sind die Sinneszellen drin. Und die sind in einer Konfiguration da drin, die man Corti-Organ nennt. Und das muss man leider auch kennen, dieses Corti-Organ. Es enthält, wie gesagt, die Hörsinneszellen. Im Innenohr heißen die Haarzellen. Wir unterscheiden da innere, die mehr näher an der Schneckenachse liegen, und äußere, die weiter weg von der Schneckenachse liegen. Und die haben grundsätzlich ganz unterschiedliche Bedeutung, können wir später nochmal kurz sprechen. Und dann haben wir die Sinneszellen für die lineare und für die Drehbeschleunigung. Ich habe es vorhin selbst kurz gesagt, obwohl es nicht gut ist, wird häufig gemacht als Gleichgewichtswahrnehmung bezeichnet. Wir nehmen ja nicht in dem Sinn Gleichgewicht wahr, sondern wir nehmen Beschleunigungsbewegungen wahr. Und die sind in dem vestibulären Teil des heutigen Labyrinths. Die Strukturen heißen Sacculus utriculus für die Linearbeschleunigungswahrnehmung und die Bogengänge. Das sind auch 3 charakteristisch in den 3 Raumebenen orientierten, runden Schlaufen, wenn man so will, von diesem knöchernen und von dem heutigen Labyrinth. Und da sind die Sinneszellen drin für die Drehbeschleunigung. Mhm. Wenn man sich da so ein Bild anguckt, wird es schnell klar. Ohne Bild ist es ein bisschen schwierig.
Okay, jetzt haben Sie gerade von den inneren und äußeren Haarzellen gesprochen. Was ist denn da der Unterschied, außer dass die einen eben näher an der Schneckenachse sind als die anderen?
Die beiden haben ganz unterschiedliche Rollen in der Hörwahrnehmung. Es ist ja interessant zu wissen, dass die inneren Haarzellen 3-mal weniger sind als die äußeren. Also innen haben wir eine Reihe, die von ganz unten nach oben durchgeht mit inneren Haarzellen und 3 bis 5 Reihen in den äußeren Haarzellen. Man würde ja erwarten, die meiste Hörwahrnehmung ist über die äußeren Haarzellen, ist es aber gar nicht. Die inneren Haarzellen sind die, die fast alle Hörwahrnehmung machen.
Und warum macht der Körper eigentlich so was Kompliziertes? Also warum haben wir nicht einfach nur eine Art von Haarzellen?
Das ist einfach, um eine höhere Auflösung in unterschiedlichen Tonhöhen, also Tonhöhen heißt ja Schallwellenfrequenzen, möglich zu machen. Sie müssen sich so vorstellen, in der Schnecke ist eine Tonotopie, also dieses membranöse Labyrinth innerhalb der Schnecke, das schwingt, wenn Schallwellen ankommen in der Perilymphflüssigkeit. Dann fängt das an zu vibrieren, wenn Sie so wollen, also zu schwingen. Und unten ist dieser membranöse Teil der Schnecke dicker als oben, also breiter als oben. Das heißt, das schwingt mehr bei hohen Frequenzen, der untere Teil, der obere Teil mehr bei tiefen Frequenzen. Das heißt, wir haben in unterschiedlichen Höhen der Schnecke unterschiedliche Frequenzen, wo es am meisten schwingt. Das ist schon mal gut. Dadurch können wir unterschiedliche Tonhöhen überhaupt differenzieren. Aber das ist immer noch relativ grob. Also das heißt, es ist schon über einen relativ breiten Frequenzbereich immer noch, wo ein bestimmter Teil der Schnecke schwingt. Und um das besser auflösen zu können, gibt es die äußeren Haarzellen. Mhm. Die werden nämlich zuerst erregt, wenn so eine Schallwelle ankommt. Und dann haben die so muskelartige Filamente in ihrem Inneren und die kontrahieren sich. Also die werden kürzer, wenn der Schall ankommt. Und durch dieses sich rasch verkürzen, schwingt das noch mehr, dieser Schneckengang. Mhm. Und dadurch verstärken sie genau an der Stelle, wo die Amplitude am höchsten ist von der Schwingung, verstärken sie das nochmal. Und dadurch wird die Auflösung sehr, sehr deutlich erhöht. Wir können also viel, viel mehr unterschiedliche Frequenzen und feiner auflösen durch die äußeren Haarzellen.
Okay. Ja, also sehr spannend, was das Ohr da alles kann, vor allem innen drin und natürlich außen, haben wir ja gerade gemerkt, ist auch ganz wichtig. Also sprechen wir doch mal über das zweite Sinnesorgan, das im Innenohr zu finden ist, das sogenannte Gleichgewichtsorgan. Nennt man es jetzt so? Ist das richtig?
Ja, man nennt es so oft, aber es ist trotzdem nicht richtig. Also das heißt, Vestibularorgan ist eigentlich eine bessere Ausdrucksweise für das, weil es ja viel mehr macht als Gleichgewichtswahrnehmung. Differenzierter betrachtet ist es eine Lage- und Drehbewegungswahrnehmung oder noch genauer, und dann ist es wirklich präzise, lineare und Drehbeschleunigungswahrnehmung. Das kennen wir aus dem Alltag, wenn wir konstant in einer Bewegung sind, zum Beispiel Zugfahren über 200 Stundenkilometer, dann merken wir, wenn wir nicht gerade zum Fenster raussehen, oft überhaupt nicht mehr, dass wir uns überhaupt bewegen. Also diese Rezeptoren werden nur bei Bewegungsänderung, bei Geschwindigkeitsänderung eigentlich aktiviert. Das ist zwar für das Halten des Gleichgewichts sehr wichtig, das ist klar, aber das Gleichgewicht an sich, sagen wir mal die Wahrnehmung, dass der Körper ganz gerade im Lot ist, das hat noch viel mehr Komponenten als das. Und wenn der Körper konstant im Ungleichgewicht ist, wird es das Vestibularorgan unter Umständen dann gar nicht registrieren können, weil eben keine Änderung da ist.
Okay, also es heißt Vestibularorgan, das ist das Organ für die Wahrnehmung von Linear- und Drehbeschleunigung. Jetzt habe ich es. Okay, ja. Wie kann denn eine Struktur beides wahrnehmen?
Das sind eigentlich zwei getrennte Bereiche. Also schauen wir uns das nochmal an. Da gibt es in dem Bereich zwischen der Schnecke und den Bogengängen diese drei Schlaufen, die in den Raumesebenen orientiert sind. Also einmal horizontal, einmal vertikal nach vorne gerichtet, einmal zur Seite. Und zwischen diesen Bogengängen und dem Schneckenanteil des Innenohrs, da ist dieser sogenannte Vorhof und da sind die Organe drin für die Linearbeschleunigung. Und in den Bogengängen sind die Organe drin für die Drehbeschleunigung. Das Funktionsprinzip ist bei beiden aber ganz gleich. Nur, dass eben einmal eine Drehbewegung und einmal eine lineare Bewegung wahrgenommen wird. Und das ist interessanterweise übrigens auch genau das gleiche Prinzip wie bei den Haarzellen im Corti-Organ. Also auch diese Zellen haben so Sinneshärchen. Und wenn die abgeschert werden in eine Richtung, dann löst das Signal aus, dann werden die aktiviert.
Mhm. Erklären Sie uns doch nochmal, wie das funktioniert. Vielleicht haben Sie auch ein Beispiel parat.
Wenn wir uns bewegen, sagen wir mal, ein Zug fährt aus dem Bahnhof los und wir sitzen drin, dann bewegen wir selbst uns mit dem Zug und mit uns auch unser Innenohr, mit dem membranösen Labyrinth. Das fährt in der gleichen Geschwindigkeit an. Aber die Flüssigkeit im membranösen Labyrinth, die Endolymphe, die ist träger, weil die ist ja nicht in dem Sinn festgewachsen an dem heutigen Labyrinth. Das ist das gleiche Phänomen, wenn Sie eine randvolle Tasse mit Kaffee auf einem Tisch ganz schnell horizontal auf dem Tisch verschieben in eine Richtung. Was wird da passieren? Die Tasse bewegt sich und der Kaffee schwappt auf der Seite entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung über den Tassenrand raus, weil die eben nicht fest verbunden ist mit der Tasse, sich träger bewegt und dann überschwappt. Zurück zum Innenohr ist das gleiche Prinzip. Die Endolymphe bewegt sich relativ zum membranösen Labyrinth mit den darauf festgewachsenen Sinneszellen. So wie der Kaffee sich in der Tasse relativ zur Tasse bewegt, wenn die Tasse anfährt, beziehungsweise wenn der Zug anfährt. Und dadurch werden diese Sinneshärchen abgeschert auf den Sinneszellen und das löst dann das Signal aus.
Okay. Mit dem einzigen Vorteil wahrscheinlich, dass das Innenohr nicht überschwappen kann wie eine Kaffeetasse.
Absolut, so ist es.
Gibt es denn auch Krankheiten, die nur das Innenohr betreffen?
Ja, die gibt's. Und zwar gar nicht so wenige. Das fängt mal mit dem Hörverlust an, durch Schädigung der Haarzellen. Leider im Alter ja etwas, was eigentlich immer passiert. Die Frage ist nicht ob, sondern einfach nur wie schnell. Leider manchmal aber auch eine Schädigung der Haarzellen durch Medikamente oder durch zu starke Schallbelastung. Das ist heute gerade mit den vielen In-Ear-Kopfhörern, die die Leute verwenden, ein häufiges Problem. Mhm. Aber auch Schalltraumata oder andere chronische Schallbelastung bei Menschen, die auf dem Bau arbeiten oder so. Also fehlender Schallschutz ist ein riesiges Problem für Innenohrkrankheiten. Dann gibt's akute Durchblutungsstörungen des Innenohrs. Es gibt den Hörsturz, den Morbus Meniere. Das ist eine häufige Krankheit, die sehr, sehr unangenehm ist für die Betroffenen. Äußert sich in Drehschwindel, Tinnitus, also so ein Ohrgeräusch, Hörminderung, Druckgefühl im Ohr. Und die kommt dadurch zustande, dass plötzlich ganz viel Flüssigkeit in den Endolymphraum einströmt, viel zu viel. Das nennt man dann endolymphatischer Hydrops. Und diese Vermehrung der Endolymphe führt dann zu einem Druckanstieg im Endolymphraum und das führt dann zum Funktionsverlust der Sinneszellen im Innenohr. Und zwar eben tatsächlich im Zweifelsfall von allen, die des Hörens, genauso wie die der Dreh- und Linearbeschleunigung.
Das Innenohr ist ja zumindest mechanisch durch seine Lage gut geschützt. Aber jetzt haben wir trotzdem gehört, es kann zu Schädigungen kommen. Wie können wir uns denn zusätzlich schützen?
Ganz klar, Schallbelastung und erst recht Schalltraumata vermeiden. Wenn möglich, entsprechende Medikamente vermeiden, die das machen können. Mhm. Manchmal ist es auch nur die Frage der Verabreichung oder wie viel verabreiche ich. Es gibt bestimmte Antibiotika, die können Hörschädigungen machen. Manchmal Entwässerungsmittel, die eigentlich relativ harmlos sind, aber wenn sie sehr schnell verabreicht werden in sehr hohen Dosierungen und über längere Zeit, kann das zu Innenohrschäden führen. Also solche Sachen vermeiden. Kardiovaskuläre Risikofaktoren reduzieren, sodass die Durchblutung des Innenohrs möglichst optimal bleibt und nicht durch Gefäßverengungen. Das sind ja wahnsinnig feine Gefäßchen, die das Innenohr nur versorgen mit Blut, dass da kein Schaden entsteht, weil sie eben auch nicht regenerationsfähig ist in dem Sinn. Das müssen wir einfach wissen. Und Stress vermeiden. Also gerade Meniere-Anfälle sind durchaus auch mit Stress assoziiert. Und jeder neue Meniere-Anfall ist ja nicht nur eine unangenehme Symptomatik, die irgendwann wieder weggeht, sondern kann auch bleibende Schäden zurücklassen, Hörverlust und solche Sachen. Deswegen auch hier können Sie Einfluss nehmen.
Okay, jetzt haben wir schon über zwei Sinnesorgane gesprochen. Wenden wir uns doch im letzten Teil unseres Gespräches mal an die anderen drei Sinnesorgane. Also zu dem Geruchs- und Geschmacksorgan und der Haut als Sinnesorgan. Fangen wir mal mit dem Riechen an. Geruchsorgan und Nase, sind das zwei Synonyme?
Im Volksmund ja. Anatomisch gesehen nein, weil nur ein kleiner Teil der Nase tatsächlich riecht. Mhm. Und zwar ganz oben in der Nase beim Menschen, also im obersten Nasengang, ganz anders als bei vielen Tieren, die die gesamte Nasenschleimhaut unter Umständen nutzen zum Riechen. Jetzt würde man doch immer denken, der Mensch ist doch das höchst entwickelte Lebewesen so ungefähr. Warum macht er das da schlechter? Das hängt sicherlich damit zusammen, dass wir das Riechen viel weniger unbedingt brauchen, als Tiere das tun. Die spüren damit Nahrung auf, die müssen frühzeitig potenzielle Bedrohungen von außen wahrnehmen, die sich durch Geruch ankündigen und so weiter. Also wir brauchen es nicht in dem Umfang und deswegen hat sich das während der Evolution so Stück für Stück ein bisschen zurückentwickelt.
Okay. Und auf was reagieren unsere Geruchsrezeptoren dann?
Letzten Endes auf chemisch definierte Moleküle, die in der Luft gelöst sind.
Und können wir eigentlich unendlich viele verschiedene Gerüche wahrnehmen oder ist das auch irgendwie begrenzt?
Theoretisch ist es begrenzt. In der Praxis gibt es quasi keine Begrenzung. Also was begrenzt ist, ist die Zahl der Geruchsqualitäten, die wir tatsächlich wahrnehmen können. Das sind aber Tausende. Ausgelöst durch ganz bestimmte definierte Moleküle, die einzelne Sinneszellen in der Riechschleimhaut erregen. Wenn man aber dann noch berücksichtigt, dass ja die allermeisten Gerüche, die wir im Alltag wahrnehmen, eine Mischwahrnehmung von vielen verschiedenen Duftstoffen in der Luft sind, dann ist die Kombinationsmöglichkeit so groß, dass der Begriff unendlich viele schon fast zutrifft.
Okay. Geruch und Geschmack sind ja zwei Sinnesreize, die wir eng verbunden betrachten können, oder?
Ja, absolut. Die sind sehr eng verbunden, obwohl anatomisch eben überhaupt nicht. Der Geschmackssinn ist ja ausschließlich in der Zunge lokalisiert, aber sie sind trotzdem eng verbunden, weil ganz viel von dem, was wir als Schmecken von leckeren oder vielleicht auch überhaupt nicht leckeren Speisen und Getränken empfinden, ist tatsächlich gar nicht eine Wahrnehmung auf der Zunge. Sondern während des Essens atmen wir ja und durch die Ausatmenluft gelangen entsprechende Aromastoffe aus dem Mundraum durch die Nase nach draußen. Und das nehmen wir dann als Aroma oder Geschmack der Speise wahr. Und weil wir das eben immer assoziieren mit dem Essen, glauben wir, wir nehmen es auf der Zunge wahr. Aber in Wirklichkeit ist die Geschmackswahrnehmung zum größten Teil in der Nase.
Okay. Und welchen Geschmack nehmen wir denn konkret auf der Zunge wahr und wo dort genau?
Also es sind eigentlich nur die Basis-Geschmacksrichtungen süß, salzig, sauer, bitter und, was man seit einigen Jahren weiß, Umami. Das ist ein Geschmacksrezeptor, der auf Glutamat reagiert und geschmacksverstärkend empfunden wird. Es ist gar nicht eine eigene Geschmacksrichtung in dem Sinn.
Und gibt es auf der Zunge denn einen bestimmten Ort, wo wir es wahrnehmen, vorne, hinten, rechts, links?
Beides, vorne und hinten und rechts und links und in der Zungenmitte am wenigsten.
Okay, gut. Was fällt bei uns Menschen denn häufiger aus, Geruchs- oder Geschmacksempfindung?
Objektiv gesehen ganz klar die Geruchsempfindung. Subjektiv muss man eben wieder berücksichtigen. Die Menschen nehmen die Einschränkung der Geruchswahrnehmung als eine Einschränkung der Geschmackswahrnehmung wahr. Das sehen wir, wenn wir erkältet sind zum Beispiel und die Nasenschleimhaut geschwollen ist und damit die Riechschleimhaut auch und wir Geruchwahrnehmung nicht mehr gut haben. Das Essen schmeckt plötzlich nicht mehr. Mhm. Ja, das ist so ein typisches Phänomen und die Leute denken, sie haben eine Geschmacksempfindungsstörung, aber in Wirklichkeit ist eine Geruchsempfindungsstörung. Wie es passieren kann, bei Schädelverletzungen zum Beispiel, da können auf einer Schädelbasis können einfach diese feinen Riechnerven, die durch die Schädelbasis von der Riechschleimhaut nach oben ins Schädelinnere treten, abgeschert werden und kaputt gehen. Und es gibt zwar einen Nerv, der heißt erster Hirnnerv, Riechnerv, der heißt so, aber in Wirklichkeit sind das ganz, ganz viele verschiedene Nervchen, die durch winzig kleine Löcher in der Schädelbasis dann nach innen treten und die können halt dann leicht mal verletzt werden. Aber auch bei neurodegenerativen Erkrankungen interessanterweise lässt die Geruchswahrnehmung nach. Das hat man heute erkannt als ein manchmal frühes, erstes Zeichen von einer neurodegenerativen Erkrankung wie auch Parkinson oder sogar Alzheimer. Kann das ein Frühwarnzeichen sein? Was ja keineswegs heißt, dass jeder, der jetzt schlecht riecht, sich Sorgen machen muss, dass er bald dement wird. Aber zumindest geht das dem häufig so voraus. Und was wir aber häufig haben als eine Ursache für Geruchsverlust, vorübergehend oder manchmal leider auch permanent, das ist eine Schädigung der Stützzellen in der Riechschleimhaut, die diese Riechzellen, die Riechsinneszellen festhalten und umgeben und auch so ein bisschen nicht nur mechanisch unterstützen, sondern auch mit am Leben halten. Und bei viralen Infekten, das war bei Coronavirus ganz ausgeprägt, aber das gibt es auch bei anderen Virusinfekten, die Riechschleimhaut befallen, da können diese Stützzellen kaputt gehen und manchmal so dauerhaft, dass sich dadurch auch dann die Sinneszellen dauerhaft verabschieden und dann bleibt es ein dauerhafter Geruchsverlust.
Okay, na gut, dann lassen Sie uns doch noch abschließend über die Haut als Sinnesorgan sprechen. Sie ist komplex und das größte Organ. Im Buch ist dazu auch einiges zu lesen, wie sie aufgebaut ist, warum wir sie brauchen und wie sie ist und so weiter. Nun aber mal die konkrete Frage zur Haut als Sinnesorgan. Wir haben verschiedene Formen von Sinneswahrnehmungen der Haut. Funktioniert das alles über eine Art von Rezeptor?
Nein. Wir haben ganz viele verschiedene Rezeptoren, die auch alle unterschiedlich heißen und jeweils unterschiedliche Qualitäten der Sinneswahrnehmung in der Haut machen. In der Regel sind es ja mechanische Reize und thermische Reize, die wir auf der Haut wahrnehmen. Also heiß-kalt und einfach Druck oder Vibration, Schmerz auch. Und dafür gibt es verschiedene Arten von Sinnesrezeptoren. Drei Kategorien unterscheiden wir eigentlich. Es gibt die freien Nervenendigungen, also wo der Dendrit das sensible Neuron selbst, zum Beispiel Berührungswahrnehmung, eben macht. Dann gibt es die Nervenendigungen in Verbindung mit Haaren. Die sind für die Berührungswahrnehmung extrem wichtig. Und dann gibt es als dritte Kategorie die Nervenendigungen an den sogenannten korpuskulären Rezeptoren. Also das sind kleine Strukturen in der Haut oder im Unterhautgewebe, ja, die Sinneszellen enthalten, aber auch Stützzellen außenrum und so weiter, und wo dann dendritische Nervenzellendigungen enden und das Signal empfangen. Und da gibt es verschiedene von diesen Körperchen, Merkel, Meissner, Vater Pacini, Ruffini-Rezeptoren und so, die heißen alle unterschiedlich und haben jeweils eine eigene Funktion. Der eine macht mehr Vibrationswahrnehmung, der andere Schmerz, der dritte feine Berührungsempfindung und so weiter.
Mhm. Nehmen wir denn an unterschiedlichen Stellen der Haut auch unterschiedliche Qualitäten und in unterschiedliche Intensitäten wahr?
Ja, schon. Wissen wir auch aus dem Alltag, ne? Also es gibt Bereiche, die sind sehr, sehr dicht besetzt mit Berührungsrezeptoren, insbesondere Lippen, Fingerspitzen. Da haben wir ein extrem feines Empfinden durch die hohe Dichte an Rezeptoren, während am Rücken zum Beispiel eine relativ geringe Dichte. Deswegen können wir da gar nicht fein und hochauflösend wahrnehmen, bis auf Zentimeter ungenau zum Teil. Und das unterschiedlich intensiv wahrnehmen, wenn ich jetzt mal das genau dem Wortlaut nachnehme, was Sie gefragt haben, da würde ich sagen, nein, es wird nur die Auflösung verändert. Aber eine Temperatur meinetwegen, die wird bei der gleichen Temperatur nicht heißer empfunden auf den Lippen als am Rücken. Nur, Sie können es besser auflösen.
Okay. Dann noch eine Frage zum Schluss. Könnte das Gehirn ohne Sinneswahrnehmung aus den heute diskutierten Sinnesorganen überhaupt existieren?
Also existieren könnte es schon, sehr reduziert halt. Unser ganzes Nervensystem ist ja ausgelegt auf permanenten Input von externen Quellen. Und die Reaktion darauf. Die Reaktion darauf könnte noch erfolgen, aber es gibt ja nichts zu reagieren dann. Ja. Und insofern, es ist denkbar, Gott sei Dank gibt es sowas in der Regel nicht, dass ein vollkommen intaktes Gehirn gar keine Sinnesorganwahrnehmung mehr hat. Annäherungsweise gibt es das mal bei diesem sogenannten Lock-in-Syndrom, wo Information zumindest mal aus der unteren Körperhälfte überhaupt nicht mehr zum Kopf gelangt oder nicht mehr zum Großhirn gelangt und damit ein Wachbewusstsein da ist, aber der Input nicht mehr richtig nach oben durchkommt. Ein ganz schrecklicher Zustand, von dem aber bisher niemand sagen kann, wie er sich anfühlt, weil das in der Regel nicht reversibel ist. Aber also in der Praxis gesprochen, komplett ohne Sinnesorgan-Input ist das Gehirn denkbar, aber wäre sehr reduziert.
Ja, okay. Na gut, Herr Trepel, wir haben über die ersten 13 Kapitel aus Ihrem Buch gesprochen. Das 15. haben wir thematisiert, da ging es um die Tabellen der Transmitter und Transmittersysteme. Und nun bleibt uns nur noch das 14. Kapitel. Und das behandeln wir in der nächsten Folge. Worum geht es denn da?
In der letzten Folge wollen wir über die Anwendung sprechen, von dem Wissen, was man über Neuroanatomie und funktionelle Neuroanatomie hat. Das spielt nämlich in der Klinik eine riesengroße Rolle. Wenn man dieses Wissen richtig anwendet, kann man Krankheiten viel, viel besser nicht nur verstehen, sondern auch diagnostizieren und richtig zuordnen. Und darüber wollen wir sprechen.
Das machen wir dann doch in der nächsten Folge. Sehr gerne. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran, lassen Sie sich inspirieren und faszinieren von uns und der Neuroanatomie. Danke, dass Sie dabei waren bei der Folge zu den Sinnesorganen des Podcasts Das Gehirn und seine Helfer, Neuroanatomie im Gespräch. Das Buch Neuroanatomie, Struktur und Funktion wurde von Professor Trepel geschrieben und erscheint im Elsevier Verlag. Der Podcast, Redaktion Professor Trepel und Anne Kolikowski, Produktion Toni Bieler und Timian Hopf.